Bleib gesund mit dem Fit Team Podcast. Personal Training und ganzheitliches Gesundheitscoaching steht für das Fit Team an oberster Stelle. Aber nicht nur das. Mit dem Businessmodell von Fit Team kannst du dich als Trainerin oder Trainer selbstständig machen. Auf Wunsch auch mit einem eigenen Team. Fit Team steht für Zusammenhalt, Verlässlichkeit, für inspirierenden Austausch, Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung. Egal ob fit bleiben oder fit werden, beim Fit Team Podcast bist du genau richtig.
Ich habe, lieber Henning, heute Morgen wie üblich in meinem Instagram-Account, in meinem Newsfeed rumgedaddelt. Und dadurch, dass wir gestern schon Podcasts aufgezeichnet haben, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie der Algorithmus mein Newsfeed gestaltet hat?
Nein, also klar.
Thematisch an uns angelegt. Und ich musste dann an unsere Folge denken, die wir heute mit dem Arne Menzel, lieber Arne, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Die wir mit dem Arne aufzeichnen, musste ich dran denken, weil ich glaube, dass ihr beiden, wenn ihr mein Instagram-Feed gesehen hättet, ordentlich losgeschimpft hättet, was da wieder alles so für ein Zeug erzählt wird, was angeblich gut ist, was angeblich nicht so gut ist und ja.
Das heißt, zwischen den Damen, die eingeölt waren, waren dann auch noch ja. Bilder und, ja. und Videos aus der Fitness- und ja. Gesundheitsbranche.
Ja, dass du es so beschreibst, hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, aber du hast komplett recht. Du hast komplett recht, es ist so. Arne, wir wollen mal ein bisschen in dieser neuen Folge hier vom Fit-Team-Podcast aufklären. Ja, wir haben ja gesagt, machen wir so ein bisschen so eine Bullshit-Folge. Also wie viel wirklich an der Branche orientiert im Social Media Bereich, aber wie viele Expertinnen und Experten es angeblich auch gibt, die viele Dinge verbreiten, die einfach auch Bullshit sind, weil sie irgendwelche Produkte verkaufen wollen. Wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen aufklären. Und als erstes mal würde mich eine allgemeine Meinung interessieren. Wenn ich jetzt so erzähle, ja, ich habe gestern über die Thematiken, wir haben natürlich über Fitness gesprochen, wir haben über Supplements gesprochen, wir haben über Physiologie gesprochen. Ich jetzt in meinem Instagram-Feed alles Mögliche angezeigt bekomme, was sich darauf auswirkt. Wie findest du allgemein die Sache an sich, dass es das heute gibt? Also, dass praktisch auf meine Gespräche, die ich geführt habe, mir sowas angezeigt wird und es dann solche Expertinnen und Experten gibt. Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da ziemlich hin und her gerissen, weil grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass wir mittlerweile Zugang zu so vielen Informationen haben. Das war ja auch so generell die Idee des Internets, als das Internet erfunden wurde, oder auch so die ersten Pioniere des Internets haben ja gesagt, das verändert die Welt, weil wir plötzlich Zugang zu den intelligentesten Menschen haben, zu den Informationen weltweit und wenn man sich besser vernetzen kann, die Universität in Amerika sich in Echtzeit mit der Uni in Deutschland und der Uni in Shanghai und so weiter vernetzt. Und das hat ja im Endeffekt auch dazu geführt, dass das Wissen exponentiell gewachsen ist und auch so diese Wissenskooperation, also nicht nur das Wissen, was ich als Person generieren kann, wenn ich an der Uni forsche, sondern diese Kooperation mit anderen, die in ähnlichen Bereichen forschen, hat ja dazu geführt, dass wir unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Wissen generiert haben, was die Positivseite ist. Aber die Negativseite ist, es hat halt auch jedem ein Megafon in die Hand gegeben, der jetzt der Meinung ist, er muss der Welt was mitteilen. Und uns wurde nicht schnell genug, also sowohl denen, die mit dem Megafon da stehen, als auch uns, die das konsumieren, uns wurde nicht schnell genug mitgeteilt, wie wir damit eigentlich umgehen sollen. Das ist so ein bisschen das Konzept der unbewussten Inkompetenz, der bewussten Inkompetenz, der bewussten Kompetenz und so weiter. Und ich glaube, wir befinden uns da noch ganz, ganz hart in dem Bereich der unbewussten Inkompetenz. Also natürlich gibt's da draußen Influencer, die einfach, um es so ein bisschen mit der Idee dieser Folge zu benennen, die einfach Bullshit erzählen, um Geld zu verdienen. Aber ich glaube, ganz, ganz viele von denen wissen gar nicht unbedingt, dass sie so viel Bullshit erzählen.
Ja, unbewusster Bullshit.
Genau, und das finde ich, macht's sehr schwierig, weil du halt am Ende nicht weißt, ist das jetzt eine valide Information, ist das eine sinnvolle Information oder ist das keine sinnvolle Information und passt das auch auf meine Situation? Also beispielsweise, ich krieg in meinem Instagram Newsfeed neben ultimativ vielen dummen Videos, weil ich meine engsten Freunde in meiner Instagram Followerliste habe und natürlich dann halt auch einfach dumme Sachen geschickt bekomme, weil das unterhaltsam ist, kriege ich ganz viel so im Bereich Ernährung, sei es vegetarisch, vegane Ernährung. Und wenn man aber so in der Bubble ist, dann kriegt man ganz häufig auch genau das Gegenteil, die carnivore Ernährung. Also ich esse jetzt nur noch Fleisch den ganzen Tag. Und da hat natürlich dann jeder seine Argumente, warum das gesund ist und nicht. Und aber es kommt selten der Kontext da rein. Also zum Beispiel, dass eine vegane Ernährung für einen Großteil der Bevölkerung oder sich mehr an der veganen Ernährung zu orientieren, für einen Großteil der Bevölkerung Vorteile haben kann, weil wir in Deutschland einfach zu viel Fleisch essen.
Ja.
Gleichzeitig aber vegane Ernährung vielleicht für die Risikoschwangerschaft gerade nicht die geilste Idee ist. Also dass in dem Kontext die Person vielleicht einfach so weitermachen sollte, wie sie macht und nachdem sie abgestillt hat, darüber nachdenken sollte. Oder wenn es um Kinderernährung geht. Aber das ist halt, das steht dann, wenn man Glück hat, irgendwo in der Caption an unterster Stelle und in den meisten Fällen halt nicht, weil Instagram ist halt so gemacht, ich habe 5 Sekunden, um Aufmerksamkeit zu catchen und habe dann, ich glaube, in der Caption knapp 3000 Zeichen, um zu beschreiben, was ich will. Und da kommt halt Kontext immer zu kurz.
Lässt du dich zu einer Aussage hinreißen, wenn ich sage, von 10 Postings, die sich rund um Fitness oder auch Körpergesundheit drehen, was glaubst du, wie viele davon sind faktisch falsch?
Ich würde sagen, also faktisch falsch ist immer schwer zu sagen, weil es ist wieder Kontext. Aber ich würde sagen, von 10 Postings sind 9 Postings für über 90% der Leute auf Instagram völlig irrelevant und dadurch für die auch faktisch falsch.
Okay. Henning, wie kann man sich in so einer Welt, die wir hier gerade beschreiben, als Fit-Team, als ganzheitlicher Ansatz mit Experten, die auch wirklich Experten sind, die eine Ausbildung gemacht haben, denen die Richtigkeit wichtig ist von Informationen, wie kann man Fit-Team in diesem Konstrukt dann positionieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Das versuchen wir natürlich über sämtliche Kanäle dann eben tatsächlich aufzuklären oder eben auch die Achtsamkeit und das Bewusstsein der Leute anzusprechen. Ja, denn ich glaube, das sehen wir selbst als Coaches bei unserem Social Media Verhalten. Da gibt's diese totalen Extreme. Der eine Influencer empfiehlt dann eben das. Und dann gibt's die total krasse Gegenseite, dass die behacken sich ja auch mittlerweile so. Ja, das ist echt manchmal total lustig, sich anzuschauen und anzuhören. Und doch neigt man dann dazu, sich zu positionieren zu einer Seite, ja, egal welche Seite es jetzt gerade ist. Und da merkt man schon an sich selbst, Moment mal, passt jetzt gerade überhaupt nicht. Eigentlich gehst du auch gerade nicht achtsam mit dir um, weil das du folgst jetzt nur irgendeiner Aussage, ja, und machst dir Gedanken darüber. Mhm. Und das ist die Herausforderung für uns, diese Brücke zu schlagen, dass die Leute dann eben sagen, ich bin offen, mich wirklich betreuen zu lassen und auch beraten zu lassen. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass das über unsere Lieblingsquelle ist da mit Sicherheit nicht Social Media. Also wir machen natürlich jetzt hier schon so ein bisschen in den Podcast und das wird auch über Social Media kommen. Nur wir würden in eine Masse von Informationen reingrätschen, wo auch andere so mächtig sind, dass die uns förmlich plattwalzen würden. Das heißt, das, was wir an Aussagen bringen bei Social Media, soll einfach neutral, authentisch sein. Und wir versuchen eher den Leuten zu vermitteln, du lass dich dann mal lieber beraten, persönlich auf dich, wie Arne es gesagt hat, im Prinzip individuell, weil das eine kann sein, dass es für den einen gut ist, dasselbe kann aber auch sein, dass es für den anderen schlecht ist.
Es gibt ja so diese Annahme, dass es so eine natürliche Entwicklung gibt. Ne? Jetzt haben wir die Bremse in den Social-Media-Kanälen nicht gehabt, was zum Beispiel Faktenchecks angeht, was zum Beispiel Kontrolle angeht, ob man das überhaupt veröffentlicht, wenn das eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich gar nicht richtig ist und dem Menschen eher schadet. Das haben wir alles leider nicht geschafft in der Zeit. Aber jetzt gibt es ja so die Annahme, dass es so mit der, wie soll man sagen, mit der heißen Herdplatte ist. Ne? Ich muss einmal drauffassen, dann weiß ich Bescheid. Ich werde einmal in die Kacke greifen, wenn ich so einem Typen oder so einer Dame glaube, die mir eigentlich nur was verkaufen will und werde dann merken, dass es nicht gut ist. Glaubst du an diese positive Entwicklung, dass wir irgendwann dahin kommen, dass die Leute wirklich auch merken, ah, der mir da gerade was bei Instagram erzählt, der ist wirklich an meiner Gesundheit interessiert? Oder glaubst du, da sind wir noch weit weg von?
Ich glaube, da sind wir noch weit weg von. Einerseits, weil eben die meisten Empfehlungen, die da stattfinden, also Gesundheitsempfehlungen, nicht vergleichbar mit der heißen Herdplatte sind, weil eben die negative Konsequenz nicht direkt kommt. Wenn ich auf die heiße Herdplatte greife, dann habe ich direkt eine Verbindung zwischen meiner Tat, dem Stimulus und der Reaktion. Und wenn wir über schlechte Gesundheitsempfehlungen reden, dann reden wir darüber, ich tue heute was und habe vielleicht in 30 Jahren die Konsequenz. Also selbst bei einem Thema wie Rauchen, um es mal reinzuwerfen, ist jetzt ja eher peripher in der Fitness-Bubble, also eher nur die Empfehlung, nicht zu rauchen. Aber wir wissen heute, dass Rauchen unglaublich ungesund ist, dass es nahezu mit allen Krebsarten direkt in Verbindung steht. Aber wenn ich heute ein Päckchen Kippen rauche und morgen ein Päckchen Kippen rauche und das so weitermache, dann werde ich in 30 Jahren wahrscheinlich die Konsequenz haben. Vielleicht fühle ich mich zwischendurch ein bisschen schlechter, aber genauso werde ich auch Tage haben, wo ich mich besser fühle, weil es ja eine legale Droge ist, die mir ein Hochgefühl gibt. Das heißt aber, ich habe in 30 Jahren, kann ich evaluieren, war das eine gute Idee oder nicht. Beim Rauchen haben wir das Glück, das Thema haben wir durch, wir haben Studien dazu. Aber bei vielen anderen Sachen und gerade was Nahrungsergänzungsmittel angeht und solche Dinge, haben wir gar nicht wirklich die Datenlage. Also erstens haben wir nicht so eine saubere Datenlage wie beim Rauchen und zweitens ist es gar nicht so reguliert. Also ich kann mir jetzt bei DM ein Nahrungsergänzungsmittel kaufen, keine Ahnung, nehmen wir Vitamin D. Und dann steht da drauf, da sind 800 internationale Einheiten pro Tablette drin. Dann steht es da drauf, schicke ich das in ein Labor und lasse es überprüfen, dann kann da problemlos in der einen Tablette nur die Hälfte drin sein und in der nächsten Tablette das Doppelte, weil es halt kein Regulativ gibt, nicht wie in der, zum Beispiel in der Pharmaindustrie, wo einfach immer wieder Chargen geprüft werden von Laboren und dann klar da steht, okay, da ist das drin, was drin sein soll. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es da gesetzliche Regulatorien, die ganz schnell dafür sorgen, dass das so ist. Und dementsprechend haben wir nicht die saubere Studienlage und selbst wenn wir die hätten, haben wir nicht die saubere Kontrolle, dass das, was ich da nehme, auch genau das ist, was in der Studie untersucht wurde. Und dementsprechend glaube ich, um auf die ursprüngliche Frage zu kommen, diese Positiventwicklung im Sinne von, ich muss halt den Fehler machen und dann lerne ich draus, wird, glaube ich, da nicht so stattfinden. Auch weil sich die Herdplatte in Anführungszeichen, bevor ich was draus lernen kann, so oft verändert hat, weil das Internet sich so schnell entwickelt, dass ich quasi jedes Mal, wenn ich wieder auf die Herdplatte greife, ist es eine andere Herdplatte. Das heißt, ich habe gar keine Idee davon, das war das letzte Mal die heiße Herdplatte, sondern ich greife jedes Mal auf ein anderes Konstrukt, was heiß ist und mir die Hand verbrennt. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem.
Ich frage mich immer, wieso es so viele Menschen gibt in der Branche, die mit so viel Überzeugungskraft einen Scheiß erzählen und das dann im Muskelshirt braun gebrannt bei Instagram in hochqualitativen Videos machen, ohne auch nur den Ansatz von Ahnung zu haben. Also ich selber habe jetzt natürlich nicht die Ahnung, wie ihr sie habt, aber ich sehe eigentlich schon, während derjenige da erzählt, dass das so konstruiert ist, die Nummer, dass das eigentlich nur falsch sein kann. Henning, was denkst du, wenn du so jemanden...
Ja, also es gibt ja tatsächlich Menschen, glaube ich, die haben jetzt nicht unbedingt, das sind nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte. Und wenn die dann das erzählen, dann glauben die das vielleicht auch, was sie da erzählen. Und das finde ich dann, ich muss es nicht gut finden, aber damit kann ich noch leben. Ja, was ich viel schlimmer finde, ist, dass jemand, der tatsächlich richtig gut gebaut ist und auch 2-3 Leuchten im Kopf hat und klarkommt im Kopf, dass der sich ganz bewusst hinstellt, um Leute zu belügen. Mhm. Das ist für mich, und das nimmst du ja wahr. Ja, das nimmst du wahr. Und das ist für mich persönlich als Coach auch schlimm. Ja. Mhm.
Ich würde da gerne noch einsteigen. Ich glaube, ein ganz großes Problem generell in dem Fitnessbereich ist, dass im Fitnessbereich Kompetenz ganz häufig mit der äußeren Erscheinung assoziiert ist. Und das hast du in ganz wenigen Bereichen. Natürlich hast du das in allen Bereichen ein Stück weit. Wenn du jemand völlig verwahrlost ist, irgendwo hinstellst, dann wird dem, egal in welchem Bereich, wenig Kompetenz zugeschrieben. Aber im Fitnessbereich ist wirklich bös gesagt, die Kompetenz häufig bei der breiten Masse häufig dadurch assoziiert, wie der Schulterumfang oder der Oberarmumfang ist. Und wir wissen aber aus Studien einfach, dass das unglaublich genetisch vorherzusehen ist. Also es ist quasi in Anführungszeichen Spermalotterie, ob ich dicke Oberarme oder nicht dicke Oberarme entwickeln werde. Aber im Fitnessbereich ist das in den meisten Fällen und gerade in Social Media ist das so das erste Markenzeichen. Der sagt etwas zum Fitness, zu irgendwelchen Fitnessprodukten, zum Fitness-Lifestyle. Und der ist gut gebaut, der steht ohne T-Shirt da, hat ein Sixpack, hat dicke Oberarme, breite Schultern. Der muss ja wissen, worum es geht. Und dasselbe auf die Frauenseite geschoben, die hat eine attraktiv weibliche Figur, die muss ja Ahnung haben. Was aber irgendwie nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Also natürlich gibt es auch die genetisch gesegnet sind, gut trainieren, gut gebaut sind und sehr, sehr intelligent sind. Das sehen wir ja auch, wenn man sich anguckt, wer so im Fitnessbereich eine Professur hat. Da sind auch Herren und Frauen dabei, die unglaublich gut gebaut sind. Gleichzeitig gibt es aber auch welche im Fitnessbereich Professoren, die in Deutschland unglaublich viel veröffentlicht haben, die überhaupt keine Fitnessfigur haben. Mhm. Und das meine ich nicht mal im Sinne von, die übergewichtig sind, sondern zum Beispiel einen Dr. Jürgen Giesing, der wahrscheinlich einer der aktuell der Wissenschaftler in dem Bereich ist, die am meisten veröffentlichen oder veröffentlicht haben, der ist ein Strich in der Landschaft. Also der würde, wenn man ihn nicht mit Fitness assoziieren würde, da kaum auffallen, in Anführungszeichen. Also natürlich, der ist durchtrainiert, aber der würde dann auffallen als, ja, der macht halt ein bisschen Sport und geht regelmäßig joggen.
Sein Instagram-Kanal würde nicht geklickt werden.
Genau, aber es ist eine bald eine unglaubliche Kompetenz. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon eins der größten Probleme, dass wir da im Fitnessbereich Kompetenz sehr, sehr oberflächlich, äußerlich wahrnehmen und dass das oft auch so transportiert wurde in der Vergangenheit.
Das können wir tatsächlich auf der einen Seite auch bestätigen aus den letzten Jahren an den Fit-Team-Standorten, dass wirklich Menschen auf uns zukommen und dann in der Kundenanfrage oder im Erstkontakt dann einfach tatsächlich äußern. Aber das ist jetzt keine Dame, die extrem gut durchtrainiert ist, oder? Also dieses Bild ist bei den Leuten vorhanden. Oder auch, ja, aber wenn der Trainer da kommt, habe ich dann, das sind dann so eine Sprüche, naja. Habe ich dann gleich Angst vor dem.
Naja. Ja.
Und das ist die eine Seite, die wir beobachten in der Praxis. Und doch auch durch Arne und durch andere bei uns im Netzwerk, wir sind dabei seit so anderthalb Jahren mehr und mehr Richtung ganzheitlichem Gesundheitscoaching zu gehen. Und wir haben auch alle die Wahrnehmung, dass sich die Gesellschaft da so ein bisschen verändert hat. Es gibt tatsächlich immer mehr Leute, die auch auf uns zukommen, die tatsächlich nicht mehr dieses Bild haben, sondern die dann auch wirklich sagen, was hat der Coach für Erfahrung? Was ist das für ein Typ? Kann der mit mir umgehen? Ist der empathisch? Was hat der für Ausbildung und so weiter? Wobei tatsächlich die Ausbildung ist zwar wichtig und doch ist meistens die Erfahrung und der Umgang mit dem Menschen noch das Wichtigere, ne? Also hat die Person wirklich das schon mal erlebt mit einem anderen? Mein Bedürfnis, mein Wunsch, mein Ziel, gab es da schon mal jemanden wie mich, den ihr gut betreut habt? So, das ist den Leuten eher wichtig, ja, dass man diese Testimonials dann praktisch auch hat. Ne? Ja. Und ja, das merken wir auch, dass das sich ein bisschen ändert und das ist ja auch schön, ja.
Wisst ihr, was ich interessant finde? Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es ja zum Beispiel auch bei Ärzten, Apothekern und so, die dürfen, glaube ich, nicht einfach irgendwie beratend Dinge veröffentlichen. Da gibt es, glaube ich, sogar, da müssen die aufpassen wegen ihres Berufsethos. Ich meine, es kann doch nicht schwierig sein, jemanden persönlich haftbar zu machen, der im Internet Gesundheitsaussagen trifft oder es irgendwo zu regulieren. Oder bin ich jetzt zu, wie sagt man, banal unterwegs?
Grundsätzlich stimme ich dir zu. Also bei Ärzten ist es zum Beispiel so, dass die eigentlich auch keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel machen dürfen.
Ja.
Deswegen, wenn du sowas in deine Instagram-Timeline gespült bekommst, musst du mal gucken, weil die meisten, die sowas machen, sind Medizinstudenten, weil für die gilt das Gesetz noch nicht. Mhm. Die haben dann aber den Arztkittel an, weil natürlich sie studieren Medizin, vielleicht haben sie auch schon einen, weil sie irgendwie im praktischen Jahr sind. Treffen dann solche Aussagen und die Ärzte dürfen das nicht ohne weiteres. Und generell, die Gesundheitsberufe dürfen das nicht und das ist sinnvoll. Im Fitnessbereich ist das nach wie vor erlaubt, weil vieles im Fitnessbereich einfach nicht wirklich reguliert ist. Was aber auch daran liegt, dass wir bis vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht wirklich eine richtige Ausbildung hatten. Also natürlich, wir hatten dieses Lizenzsystem mit Fitnesstrainer, B-Lizenz, A-Lizenz, da wird Henning wahrscheinlich mehr drüber wissen als ich, auch so in den Anfängen, weil er einfach da schon ein paar Jahre länger dabei ist. Aber es gab dieses Lizenzsystem, aber es gab eigentlich keine richtige Ausbildung. Und dann war das Erste, was ich mitbekommen habe in dem Bereich, war der Fitness, Sport- und Fitnesskaufmann, dass man wirklich eine Ausbildung hatte, wobei auch da so richtig reglementiert, was muss ich lernen und so wie man das im Medizinstudium hat oder in der Physiotherapie-Ausbildung, gab es auch da nicht richtig, weil eben das war dann eine Ausbildung, wo dann das Lizenzsystem mit integriert wurde. Dann wurde das Ganze, kam dann der Bereich Fitnessökonomie als Studiengang und davon weitere Studiengänge. Und dann wurde das so langsam auch akademischer. Und ich denke schon, dass wir da auf einem richtigen Weg sind, dass wir früher oder später auch dahin kommen, dass das wahrscheinlich weiter reglementiert wird. Und irgendwann, aber das muss dann vor allem das politische Interesse da sein. Und ich denke, da haben wir eine politisch andere Schauplätze gerade. Irgendwann könnte dann der Punkt kommen, dass man das auch dahingehend reguliert, dass man sagt, okay, wir haben für Ärzte da klare Regeln, wir haben für Physios, Ergotherapeuten, Logopäden klare Regeln. Warum nicht auch im Fitnessbereich, vor allem, weil der Fitnessbereich ja immer mehr in den Gesundheitsmarkt drängt, was grundsätzlich ja auch okay ist, weil es ja richtig angewandt auch ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsmarktes ist. Und da besteht schon die Chance, dass das dann reglementiert werden kann und man dann sagen kann, okay, jetzt kann man dagegen vorgehen. Andererseits ist, glaube ich, das Problem bei Social Media, dass Social Media unglaublich international ist. Und dass wir jetzt schon sehen, die großen Fitness-Influencer, die hängen ja gar nicht mehr in Deutschland rum, weil hier muss man ja Steuern zahlen. Du hast gesagt, also hier muss man ja einen gewissen Teil Steuern zahlen und in Dubai, da ist es mit der Meinungsfreiheit viel entspannter, / ich muss halt keine Steuern zahlen, deswegen erzähle ich so einen Quatsch auf Instagram. Ja. Und da ist dann wieder die Frage, kann ich die wirklich greifen oder wird es irgendwann drauf rauslaufen? Nur so als abschließender Satz dazu von mir, dass es von Seiten der EU wirklich eine Regulierung der sozialen Medien gibt, dass einfach, wenn jemand in Dubai sitzt und Scheißdreck erzählt, der es halt dazu führen kann, dass dem sein Scheißdreck in Deutschland nicht mehr ausgestrahlt wird. Ja, genau. Also, dass es wirklich den Filter gibt. Ob das gut ist oder nicht insgesamt, will ich gar nicht bewerten, aber das könnte eine Konsequenz irgendwann möglicherweise sein.
Und wir können auch, finde ich, erahnen, dass es technisch keine Riesenherausforderung ist in Bezug auf zum Beispiel KI, weil wenn du KI jetzt zum Beispiel sagen würdest, hör mal, du darfst auf der Gesundheitsebene bitte nur Forschung als Informationsquelle nehmen, du die in eine KI fütterst mit allem Möglichen, was es zum Thema Forschung gibt und würdest diese KI als Reglementierung für Social-Media-Beiträge laufen lassen, wo die KI den Inhalt überprüft und sofort stringent sagt, wenn da Fehler drin sind, ich cutte das. Das kann technisch in der heutigen Zeit nicht mehr die große Herausforderung sein, ist aber natürlich die Problematik, dass das Interesse bei den Unternehmen herrschen muss, die wirtschaftlich damit Geld verdienen, da was zu reißen. Henning, du wolltest, glaube ich, noch was sagen, ja. Und dann kannst du wieder an.
Genau, also tatsächlich, wir wollen ja natürlich auch mit dem Thema Gesundheit ohne Bullshit, einfach auch, da interessiert mich Arne seine Meinung mal. Wir wollen natürlich auch den Fitnesssektor betrachten, aber ich weiß eben auch, dass Arne Physiotherapeut ist und da interessiert mich mal seine Meinung. Ich habe, als ich 20 war, brauchte man einen Numerus Clausus, glaube ich, 1,0 oder 1, irgendwas, um Physiotherapeut zu werden. Und ich hatte da einfach keine Lust drauf damals, ja, obwohl man mir sagte, mach das mal bitte. So, ich habe mich für was anderes entschieden. Ich habe Fitnessmanagement dann gemacht. Aber darum geht's gerade nicht. Was ich sagen will, ist, ich habe die ganzen ersten Jahre, ich bin jetzt 25 Jahre in der Branche, die ganzen ersten Jahre habe ich festgestellt, dass es unglaublich gute Physiotherapeuten auf den Markt kamen, die auch zusätzlich sich in den Bereichen Fitness und so weiter fortgebildet haben. Und auch sich fortbilden konnten, Mittlerweile. Es kann auch sein, dass das nur für mich so eine Momentaufnahme der letzten 3 bis 5 Jahre ist. Sind Physiotherapeuten so leer gesaugt von der Energie, weil die an der Bank stehen und im Akkord die Leute durchschleusen, sind total fertig, wirklich fertig, ausgebrannt, haben überhaupt keine Möglichkeiten mehr großartig, sich auch in dem Bereich Fitness zusätzlich fortzubilden, weil die müssen sich auch wahrscheinlich mal ausruhen. Und ich habe jetzt gerade hier festgestellt an der Physiotherapie-Schule in Konstanz, dass tatsächlich die unglaublich viele Leute suchen und es ist im Prinzip völlig egal, was du für ein Numerus Clausus, ich will ihn jetzt nicht zu nahe treten, ich müsste mich genau informieren, ob das tatsächlich so ist, dass es egal ist, aber ich weiß von 2 Realschülern, die dann einfach dort mit Kusshand genommen wurden. Die müssen, glaube ich, noch ein Praktikum in der Klinik machen und dann werden die dort genommen. So, was ist da passiert im Physiotherapiebereich? Ein Physiotherapeut hatte ein Standing, ja. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen den bergab gegangen die letzten Jahre. Siehst du das auch so oder woran liegt das, wenn du das auch so siehst?
Ja, also es ist erstmal so, die Zugangsbeschränkungen sind relativ überschaubar. Also steht auch im Berufsgesetz, du brauchst nur in Anführungszeichen einen Realschulabschluss. Das Praktikum ist nicht vorgeschrieben, das wünschen sich aber das machen die meisten Schulen aber quasi als Einstiegshürde, was aber eher damit zu tun hat, dass sie halt sicher gehen wollen, dass du auch schon mal Patientenkontakt hattest. Nicht, dass du 1,5 Jahre Physiotherapie lernst, ins erste Praktikum kommst und dann merkst, oh, das ist ja total unangenehm mit Patienten und Menschen, die richtig krank sind. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, das größte Problem ist, dass generell der Medizinsektor total ausbrennt. Und das ist, das hat vielleicht ein Stück weit auch was damit zu tun, dass wir diese ganzen Health-Influencer haben, dass plötzlich eben du nicht mehr als die Kompetenz wahrgenommen wirst, weil der hat aber im Internet das und das gesagt. Also es ist so, ganz viele Patienten, mit denen ich zu tun habe, ist dann so, ja, ich habe das mal gegoogelt, was ja grundsätzlich verständlich ist, weil es ist super schwer, an Informationen zu kommen, weil der Arzt hat keine Zeit, der Facharzt hat keine Zeit, wenn ich überhaupt einen Termin bekomme und so weiter. Dann kommt der nächste Punkt, bekomme ich überhaupt einen Termin beim Physio? Ja, der hat eine 3-monatige Warteliste und so. Also muss ich mir ja irgendwie Abhilfe schaffen. Aber dadurch konkurrieren wir jetzt plötzlich mit Google. Und jeder, der sich mit dem Google-Algorithmus beschäftigt, weiß, der Google-Algorithmus belohnt nicht zwangsläufig die richtige Information, sondern die Information, wo die meisten Leute lange drauf hängen bleiben. Also der Blogbeitrag, der von vielen lange gelesen wird, der kann halt auch ganz viele Falschmeldungen enthalten, um es irgendwie dezent auszudrücken. Das heißt, es wird dadurch schon schwieriger. Und ich glaube aber generell, dass das einfach die Physiotherapie als auch die Ärzte total ausgebrannt sind. Das sieht man auch in Statistiken. Das Risiko für einen Physiotherapeuten, Burnout zu erleiden, ist mittlerweile exorbitant hoch. Ich glaube, wir haben mehr Burnout-Fälle prozentual als Lehrer, die ja immer so als das Beispiel rangezogen werden, dass ja, ich glaube, 50% der Lehrer nicht mehr regulär in den Ruhestand gehen, weil sie vorher eine psychische Erkrankung haben. Und wir haben das bei Physiotherapeuten, haben wir das mittlerweile in ähnlichen Dimensionen. Und dazu kommt, dass die Vergütung einfach total hinten dran bleibt. Ich habe es letztens durch Zufall gesehen. Es gibt von der Arbeitsagentur, also man kann ja über die Agentur für Arbeit Jobs suchen. Und dann gibt es mittlerweile auch so Gehaltsvergleiche zu den Berufen. Und nicht nur der Gehaltsvergleich, sondern auch so eine Eingruppierung im Sinne, wie ist dein Ausbildungsstatus? Das ist Hilfskraft, gelernt, Experte. Also die haben da so 4 Abstufungen, die ich jetzt nicht zusammenbekomme. Und in Hessen ist es so, als Physiotherapeut verdienst du durchschnittlich weniger als Altenpflegehelfer. Wo man einfach sagen muss, das eine ist eine Hilfskraft und ich will das nicht abwerten. Also es ist wichtig, dass es diese Jobs gibt. Das andere ist aber eine Ausbildung auf einem, in Anführungszeichen, Expertenstatus, ja, der vor allem auf einem ganz anderen Niveau arbeitet. Und ich glaube, das sorgt einerseits dafür, dass viele den Beruf nicht mehr machen wollen. Also das was du sagst, die Schulen suchen händeringend nach Leuten, die es machen wollen. Und andererseits die es machen, halt auch total ausbrennen, weil sie viel zu viel Arbeit machen müssen, gleichzeitig sehen, dass es irgendwie, dass die Vergütung von Seiten der ganzen Kostenträger nicht mehr wird.
Ja.
Und sehen, dass andere Berufsgruppen, mit denen wir früher auf einer Ebene waren, einfach davonziehen oder andere Berufsgruppen, die uns in Anführungszeichen unterstellt waren, plötzlich davonziehen. Mhm. Und das kaputt macht. Deswegen sage ich auch, der Fitnessmarkt ist wichtig für den Gesundheitsmarkt, wenn er professionell aufgestellt ist, damit man das wieder abfangen kann. Aber gerade sind wir eben in so einem Bereich, wo die eine Seite brennt gerade aus und brennt gerade ab und die andere Seite hat sich noch nicht so professionalisiert im Großen und Ganzen, dass die da sinnvoll ankommt. Und da ist dann eben genau in der Mitte ein ganz, ganz großer Bereich, der nicht versorgt ist. Und das ist natürlich die Gefahr, dass genau sich da eben, keine Ahnung, der Influencer mit dem dicken Bizeps dann hinstellt und sagt, deine Rückenschmerzen, die sind ein Mangel an Omega-3. Du musst einfach nur 12 Gramm Omega-3 am Tag nehmen. Die Hirnblutung, die du dann kriegst, ja, die sind nicht so schlimm wie die Rückenschmerzen. Ja, und, ja. Also wirklich, wenn solche Informationen ehrlich wären, dann müsste man sowas sagen. Ja, also kann halt sein, dass du dich dann mit irgendwelchen Schwermetallen vergiftest, weil wir nicht wissen, was drin ist. Aber Rückenschmerzen sind halt auch scheiße, von daher ist das doch mal.
Henning, du wolltest was sagen.
Das heißt, würdest du bestätigen, dass auf der einen Seite der gesamte Medizinsektor, Gesundheitsbereich irgendwann ja kollabiert oder am Ende ist, am Limit ist und die Leute auch so die Nase voll haben davon, egal ob die steigenden Krankenkassenbeiträge oder die Wartezeiten oder dass der Physiotherapeut halt wirklich total ausgebrannt ist und nicht mal mehr freundlich zu mir ist, da gehe ich nicht mehr hin. Ja, also dieser Bereich einfach wirklich am Limit ist und auf der Gegenseite der Fitnesssektor, immer mehr Leute sagen dann, ja, also was ja eigentlich eine Chance ist, wie du auch sagst, ne? Ich will mich um mich jetzt alleine kümmern. Also das ist ja auch eigentlich eine Chance, wie der Gesundheitssektor entlastet werden kann. Dann ist es doch genau das eigentlich, was wir mit sowas wie dem Fit-Team ganzheitlichen Gesundheitscoaching, wenn wir uns da einfach optimal positionieren, was wir im Moment gerade machen, dass wir dort eben eine seriöse Lösung ermöglichen können, oder?
Ja, und wir sehen das, oder ich sehe das ja an anderen Ländern in Anführungszeichen. Und die Entwicklung ist ganz klar, dass immer mehr Menschen sich privat, sofern sie es sich leisten können und Zugang zu haben, eben privat finanziert Hilfe suchen werden. Und ein Beispiel aus Nicht-Deutschland ist, finde ich, da Großbritannien, die mit ihrem National Health Service, der National Health Service wird über Steuern bezahlt, also es gibt quasi eine Steuer, die entrichtet wird und davon wird er komplett bezahlt. Das heißt, ab dem Moment, ab dem du in dem Land Einwohner bist, hast du Zugang dazu. Und trotzdem boomen da Privatpraxen, also das heißt quasi cash-based Physiotherapy Practices, weil das Gesundheitswesen da so runtergewirtschaftet ist, die können das gar nicht mehr versorgen. Mhm. Das heißt, die Leute haben eigentlich, weil jeder diese Steuer zahlt, sobald er arbeitet, haben kostenlosen Zugang dazu und müssen aber Geld in die Hand nehmen, damit sie irgendwo Termine bekommen, damit sie Zugang zum Medizinsektor haben, weil der so überlastet ist. Und so schlimm ist es in Deutschland noch nicht, aber wenn man sich die Entwicklung über, sag ich mal, 10 Jahre oder 15 Jahre anguckt und es in die Zukunft projiziert, dann bewegen wir uns genau dahin. Ja. Das ist einerseits für alle im Fitnessbereich eine Chance. Gesamtgesellschaftlich ist es eine absolute Katastrophe. Also um das ehrlich zu sagen, ist natürlich medizinisch eine Katastrophe, auch weil man bedenken muss, der Fitnessbereich kann ja nicht alles abfangen. Also der Fitnessbereich kann ja nicht meine Blinddarm-OP abfangen. Und wenn das immer schlimmer wird, dann ist es ja nicht irgendwann nur noch die chronischen Sachen wie Rückenschmerzen, die mich nicht töten, aber halt vom Leben erstmal abschneiden, die behandelt werden müssen, sondern dann habe ich ja auch das Problem, okay, ich habe einen Blinddarm-Durchbruch, und keiner behandelt den. Damit bringt mir ja nichts, wenn ich dann in das Gesundheitsfitnessstudio gehe, weil da können wir ja auch nicht weiterhelfen.
Ich habe befreundete Personal Trainer in Barcelona und auch, ich kenne auch in Barcelona, kenne ich auch einen Therapeuten, der hat dort eine Privatpraxis, ja, wenn ich das so jetzt bezeichnen würde aus Deutschland. Die haben mir schon vor 10 Jahren gesagt, dass die Spanier in Barcelona dort oder halt die Menschen, die dort leben, ähnlich ticken, dass die schon vor 10 Jahren Die haben zum Teil am 25. eines Monats, haben die gesagt dem Personal Coach, du, die nächsten 5 Tage können wir nicht trainieren. Ich muss erst wieder warten, bis mein Lohn kommt. Naja, also das heißt, das Verständnis war schon so da, dass die wirklich das, was sie für Gesundheit ausgeben konnten, haben sie gemacht.
Ja.
Und dann hat der Personal Trainer vielleicht die letzten 3 bis 5 Tage keine Aufträge mehr gehabt oder weniger Aufträge, weil die erst wieder auf ihren Lohn warten mussten. Das ist natürlich auch total spannend, dieses Umdenken. Ne? Ob das dann jetzt so gut ist, gleich einen leeren Geldbeutel zu haben, muss jeder für sich selber entscheiden. Und doch ist das weit weg von unserem Denken, dass du eben, sobald es mal irgendwie zwickt, dass du entweder bei uns dir bei Google Rat holst oder zum Arzt gehst, was zum Teil ein Wahnsinnsprozedere ist.
Aber wie aufgeschmissen wir sind, finde ich. Es gab jetzt letztens wieder, glaube ich, der Gesundheitsminister war es, der gesagt hat, ja, jeder muss sich sehr, sehr gut überlegen, ob er mit jedem Wehwehchen zum Arzt geht. Ich finde, das ist ein ideales Beispiel dafür, wie aufgeschmissen wir gerade sind, wie wenig detailliert wir uns Gedanken machen über Lösungsansätze, mit einer plakativen Geschichte rauszugehen, die auch noch dämlich ist, weil es natürlich immer wieder die Fälle gibt, die wirklich ein Problem haben und wirklich zum Arzt gehen sollen, die dann vielleicht nicht gehen, weil der sagt, überlegt es euch gut. Also was ich damit sagen will, ist, man merkt ja auch politisch und gesamtgesellschaftlich, wir haben kaum Ansätze, die Situation zu verbessern, die aktuell ein bisschen in Schieflage gerade ist. Bevor wir jetzt sehr weiter philosophieren, würde ich gerne zum Ende dieses Podcasts noch einmal zurückkommen zu diesem vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer den Ansatz, woran wir erkennen, ob wir valide Aussagen bekommen. Vielleicht könnt ihr beiden dazu noch mal ein kurzes Statement abgeben. Also sowohl, wenn ich bei Instagram was sehe, als auch wenn ich irgendwo mich dann doch für einen Arzt entscheide, der mir was sagt, oder für Forschung. Woran, Arne, würdest du sagen, kann ich das so ein bisschen auch festmachen, wenn ich mich selber nicht so in dem Bereich auskenne? Woran erkenne ich denn, dass ich da vielleicht jetzt gerade auch eine valide Aussage bekomme?
Ich glaube, in dem Bereich generell, wenn mir jemand anfängt, also wenn wir jetzt über den Fitnessbereich reden, bei Medizin kann es ein bisschen schwieriger sein, aber gerade im Fitnessbereich, wenn mir jemand quasi die eine Lösung präsentiert, nimm die Tablette, nimm das Nahrungsergänzungsmittel, mach diese eine Sache oder diese Diät, löst all deine Probleme, dann sollte ich abschalten. Also dann sollte ich das abschalten, weil es gibt nicht die eine Lösung für das Problem. Also wir wissen eigentlich mittlerweile, dass die meisten Erkrankungen, vor allem die meisten Erkrankungen, die chronischer Natur sind oder die wir als Zivilisationserkrankung bezeichnen, multifaktoriell sind. Das heißt, diverse Faktoren da zusammenkommen und häufig auch Faktoren, die nicht wirklich behandelbar sind. Das heißt aber nicht, dass ich nicht was besser machen kann, sondern einfach nur, das bedeutet, dass ich da die Veranlagung für diese Krankheit einfach in mir trage und die immer da sein wird, ich aber über meinen Lebensstil das positiv beeinflussen kann oder dafür sorgen kann, dass diese Veranlagung quasi einfach in der dunklen Kammer bleibt und nicht rauskommt. Aber in dem Moment, in dem mir jemand sagt, du musst das Supplement nehmen oder die karnivore Ernährung oder dies, also diese Absolutismen und diese eine Sache, die mir hilft, kann ich mir eigentlich sicher sein, dass die Person das Problem nicht verstanden hat und dass die Person nicht an ehrlicher Hilfe für mich interessiert ist. Das würde ich sagen, trifft so relativ gut.
Für mich ist das ein Punkt ist genauso, diese Differenzierung. Wenn dir jemand wirklich diese Absolutismen vermittelt und sagt, so und so ist das, damit hätte ich auch ein Thema. Wenn die Person sagt, es kommt drauf an, dann höre ich hin. Ja, es kommt drauf an und dann öffne ich mich. Und das Zweite ist für mich, man sollte sich gut überlegen, ob die Abkürzung immer der richtige Weg ist. Denn wenn ich wirklich jetzt mich entscheide, ich informiere mich wirklich in einem Buch oder in Studien und so weiter, dann ist das sehr aufwendig, ja. Höre ich nur dem Influencer zu, geht das sehr, sehr schnell. Und ich glaube, der Mittelweg, der dann auch differenziert ist, könnte eine gute Lösung sein. Und ich bin ein Riesenfan davon, auch in unserer eigenen Arbeit, wenn Leute skeptisch sind, was ich grundsätzlich mag, wenn Leute skeptisch sind, ich könnte ja auch skeptisch sein irgendwo, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, dass man mir die Möglichkeit gibt, vielleicht mal in so ein Training reinzuschnuppern. Ich zahle das auch gerne, ja. Es soll nicht for free sein. Oder in so ein Coaching, wenn es um was Mentales geht, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, dass ich dann einfach mal in einer Session, in ein, zwei Sessions sehe, Yep, dieser Mensch, der passt zu mir. Das ist ja genauso, wenn ich zum Psychologen gehe, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Psychologen wart. Ich gehe da ganz gerne mal hin, ja, ein bisschen mit jemandem schnacken über die eigenen Themen. So. Und du merkst in der ersten Session, ob diese Person kann top ausgebildet sein, aber wenn diese Person nicht zu dir passt, dann sagst du nach der ersten Stunde, ich melde mich. Ich melde mich wieder, ja. So. Und das mag ich, dass man die Möglichkeit, wir sind immerhin in einem Dienstleistungssektor und gerade im Zeitalter von KI und eben dass der Gesundheitsmarkt so gesättigt ist, ist es doch eine wunderbare Chance, Leute dann zu nehmen, Dienstleister und zu sagen, du, ich bin skeptisch. Ich will auch nicht die Abkürzung gehen. Zeig mir das mal in 1-2 Sessions, in 1-2 Coachings und dann schaue ich einfach, ob ich mit dir zusammenarbeiten möchte.
Ich finde es total, also die Inhalte dieser Podcast-Folge und das bezogen auf Bullshit war total spannend für mich jetzt auch, weil ich ja eben als Außenstehender auch nicht in eurem Segment unterwegs bin. Habt ihr sehr gut, finde ich, zusammengefasst. Ich habe gedacht, ihr werdet mehr schimpfen. Also ihr habt euch, finde ich, beide zusammengerissen. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich danke da, aber vielleicht seid ihr auch mittlerweile abgestumpft, was das angeht, wenn solche Idioten irgendwas erzählen, dass ihr sagt, das bringt eh nichts, wenn man sich darüber aufregt. Aber ich danke euch, dass ihr es für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen eingeordnet habt. Und danke dir, lieber Arne, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Dankeschön. Und wir sagen,
ja, wir tun halt alle einen, das ist vielleicht für mich noch wichtig, wir tun halt alle einen, finde ich, einen genialen Beitrag dazu. Und auch Arne. Und alle, die wir in den Podcasts hatten, das passt auch gerade jetzt zu dieser Folge, deswegen fällt es mir noch ein, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, entschuldige, aber dieses, alle tun irgendwie genau das, was wir jetzt mit Arne in diesem Podcast besprochen haben, tun alle von uns mit Leib und Seele und das ist einfach geil.
Ja.
Das ist wirklich geil und das finde ich, sollte man auch mal sagen und dafür möchte ich auch auf diesem Wege mal allen danken.
So, und jetzt kommt direkt das Outro, weil einen schöneren Schlusssatz gibt's nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Du willst einen unserer Coaches buchen oder du bist selbst Trainerin oder Trainer und hast Interesse an unserem Geschäftsmodell? Dann findest du den Link zu allen wichtigen Infos in unseren Shownotes. Außerdem freuen wir uns über ein Like oder wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. An alle, die gesund bleiben wollen, mit dem Fit Team Podcast.